In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt am 27. März 2025 bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen: NS-Doku-Zentrum in Freiburg eröffnet, erster Blick auf die Dauerausstellung. Freiburg und ihre Drogenplätze. Werden Userinnen aus dem Stadtbild geschmissen? Verwaltungsgericht Stadt Freiburg muss Auszählungspraxis bei Kommunalwahl ändern. Doch zuerst Kundgebung gegen die Bezahlkarte vor dem Landratsamt in Freiburg. Anlässlich des Tages gegen Rassismus fand am Freitag, den 21. März in Freiburg vor dem Landratsamt eine Aktion gegen die Bezahlkarte statt. Sie ist im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und der Landeserstaufnahmeeinrichtung bereits eingeführt.
Ja, ich würde vielleicht zum ersten Mal im Starten kurz die aktuellen Entwicklungen in Baden-Württemberg und vor allem im Speziellen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ein bisschen einzuordnen. Und zwar ist es ja in Baden-Württemberg so, seit Ende 2023 sind es ungefähr 64.000 Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Das ist so ungefähr 0,5% der Bevölkerung in Baden-Württemberg, die etwa so 12 Millionen Einwohnende haben. Und so in der Verteilung ist es so, dass ca. 65% der Menschen in kommunalen Unterkünften, also sogenannten GUs, unterkommen, ein Drittel in dezentralen Unterbringungen leben müssen und ca. 4.000 Erstaufnahmeeinrichtungen gerade sind. Das Leben in den Lagern wird durch das Asylbewerberleistungsgesetz und durch das Flüchtlingsaufnahmegesetz vorgeschrieben. Es besteht da eine Wohnsitzpflicht und die Quadratmeterzahl für das Wohnen ist auf ca. 4 bis 7 Quadratmeter pro Person begrenzt, was enorm wenig Platz ist und auch enorm wenig Privatsphäre und Intimsphäre für die Bewohnenden zur Verfügung stellt und da enorm einschränkend ist. In der Regel gibt es auch ein Besuchsverbot ab 22 Uhr, also da auch keine Möglichkeit, freien Besuch zu empfangen. Und generell ist es so, dass die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 22% unter dem Existenzminimum des Bürgergelds liegt und trotzdem wurde die Bezugsdauer von 18 Monate auf 36 Monate, sprich 3 Jahre verlängert. Und das bedeutet vor allem menschenunwürdige medizinische Versorgung in der Zeit für die Personen und ist eine enorme Einschränkung. Pfui, genau. Genau, also es ist so, dass 2024 ca. 20.000 Asylanträge gestellt wurden und es gab auch freiwillige Ausreisen und auch brutale Abschiebungen, ca. 3.000 diesen Jahres. Und genau, das bedeutet für viele geflüchtete Personen, dass sie in eine Irregularität abgedrängt werden und ohne rechtliche Absicherung verharren müssen, was die momentane Situation enorm erschwert. Genau, wenn wir jetzt auf den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gucken, einen kleinen Überblick von den Zahlen oder den Fakten. Es ist so, dass circa 500.000 Menschen hier im Landkreis leben und in dem Landkreis sind circa 16 sogenannte Gemeinschaftsunterkünfte und die 1.600 Plätze, die da zur Verfügung stehen, sind aktuell so fast 80% ausgelastet. Etwa jede dritte Person, die in den Unterkünften leben muss, sind Kinder oder Jugendliche. Und das entspricht auch einem Bevölkerungsanteil von vielleicht so 0,6% im Landkreis. Genau, aus der finanziellen Perspektive ist es so, dass der Landkreis circa, das Land Baden-Württemberg schuldet dem Landkreis ca. 30 Millionen Euro für die Unterbringung. Also da werden sogar gerade rechtliche Schritte geprüft gegenüber dem Land, das quasi gültig zu machen. Und dafür so eine miese Versorgung quasi für die Bewohnenden. Es ist so, dass der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald neben anderen Landkreisen und der Stadt Pforzheim als Pilotlandkreis bei der Einführung der ausgrenzenden Bezahlkarte angeboten hat. Die politische Begründung dafür war diese so oft widerlegte Anreiz zur der Pull-Faktoren, also Anreize für eine irreguläre Asylmigration nach Deutschland. Und genau, das ist ein direkter Angriff auf das Asylrecht mittels dieser Kürzungen auf das Existenzminimum. Und es ist die Gründe dafür, warum der Landkreis das vor allem einführt, ist, dass das Land die wesentlichen Kosten übernimmt. Genau. Das sind so satte 11 Millionen Euro.
Anfang Dezember hat der Landkreis Briefe an Geflüchtete verschickt, worin drin steht die Einschränkungen. Also das heißt, die Bezahlkarte erhält jede volljährige leistungsberechtigte Person nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Damit können weder Überweisungen noch Abbuchungen oder Lastschriften vollzogen werden. Das ist eine Änderung. Und monatlich kann eine Person nur einen Barbetrag in Höhe von 50 Euro sogar kostenpflichtig bei einer Bank abheben. Also das ist die Einschränkung, 50 Euro pro Person Bargeld zur Verfügung zu haben. Das ist eine enorme Einschränkung in die Autonomie. Und die ausgrenzte Bezahlkarte soll eben ab dem 1. März, also wir haben Mitte März, eingeführt werden und die Briefe werden quasi schon verschickt. Genau, das ist so, es ist quasi so eine sukzessive Veränderung. Also erst werden die Leute betroffen sein, die Leistungen in bar erhalten, dann wird es Leute betreffen, die schon ein eigenes Konto haben und dadurch quasi die Autonomie über das Konto quasi überflüssig wird. Und gleichzeitig soll auch die Bezahlkarte ausgedehnt werden auf Leute, die analoge Leistungen zum Bürgergeld erhalten und in Wohnungen leben. Also da greift auch die Autonomie immer mehr ein. Genau, in den Landesaufnahmeeinrichtungen ist die auch schon seit dem 1. März eingeführt worden. Und genau, da gibt es aber später auch nochmal genauere Informationen zur Bezahlkarte. Genau, aber das sind auf jeden Fall Entwicklungen, die wir beobachten und die wir genau als enorm besorgniserregend wahrnehmen. Und das kommt noch dazu, dass es eine neue Erstaufnahmeeinrichtung in Eschbach geben soll, die quasi weiterhin im Landkreis errichtet werden soll, auf dem ehemaligen Militärflughafen in Eschbach, wenn das wem was sagt, im dortigen Gewerbegebiet. Und dort soll die umstrittene Einrichtung für ca. 1.100 Geflüchtete auf so 16.000 Quadratmeter gebaut werden. Es soll Neubau entstehen und dabei die Leute weiterhin auch isoliert werden. Und ist auch die Frage, ob das auch als geschlossenes Lager quasi deklariert wird. Genau, dass die begründet wird auch damit, dass das eingerichtet wird, dass das Thema Sicherheit besser umgesetzt werden kann, was natürlich überhaupt nicht der Realität entspricht und da vor allem profitorientierte und kommerzielle Firmen dahinter stehen, also im Bereich Organisation, Thema Betreuung oder auch Catering unter der Regie des Regierungspräsidiums Freiburg quasi betrieben wird. Und genau, das wird auf jeden Fall stattfinden. Das wurde in die Wege geleitet. Und diese Form der menschenunwürdigen Unterbringung lehnen wir entschieden ab, deswegen sind wir hier. Und auch die Gutachten aus der LEA Freiburg zeigen, dass es in massive Einschränkungen der Grundrechte, insbesondere der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 des Grundgesetzes, mit sich bringt. Und in Sachsen-Anhalt gibt es schon auch neue Ideen, wie diese Grundrechte auch in den Erstaufnahmerichtungen durch die Hausordnungen quasi eingeschränkt werden sollen. Also auch zusätzlich auf gerichtlicher Ebene. Genau, das sind einige Informationen, die uns bedrucken und natürlich mit Sorge beobachten. Und es zeigt auf jeden Fall deutlich, dass die Politik der Ausgrenzung oder auch die Landkreise, dass wir da weiter dranbleiben müssen und die autoritäre und die gesellschaftliche Richtung quasi beeinflussen und gestalten müssen. Sonst rückt unsere Gesellschaft immer weiter nach rechts. Genau. Und wir wollen feststellen, dass das Asylrecht und das Recht auf ein faires Asylverfahren keine Privilegien sind. Sie haben grundrechtlichen Bestand und werden durch zahlreiche Konventionen gedeckt. Und kein anderes Grundrecht wurde aber in den letzten 40 Jahren so demontiert wie das Asylrecht. Und hier müssen wir eine klare Haltung zeigen und dieses Grundrecht gegen Angriff durch Hetze und Hass und der restriktiven Bezahlkarte verteidigen. Und auch nochmal so, dieses ausgrenzende Aufnahmesystem wird hier nicht in Frage gestellt, obwohl die Aufnahme von 1,2 Millionen ukrainischen geflüchteten Personen möglich ist. Also man sieht, dass es da Möglichkeiten gibt, wenn man quasi will. Und diese Sachen müssen wir einfordern und dafür kämpfen.
Wie war dein erster Eindruck von dieser Dauerausstellung?
Also ich fand es toll, nachdem das Ganze politische Blabla dann mal erledigt war, als dann Julia Wohlrapp, die wissenschaftliche Leitung, endlich auch das Wort hatte, dass sie sowohl im Erdgeschoss so diese Weimarer Republik und wie kam es überhaupt zum NS-Terror, als auch eben aktuelle Fälle von Antisemitismus, Rassismus und anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit so dargestellt haben und auch eben Initiativen, die dagegen arbeiten, also diese Kontinuitäten halt aufzeigen, dass es halt nicht vorbei ist. Und was ich tatsächlich auch, und das war ja der Anspruch des NS-Doku-Zentrums, total gut finde, also ich konnte mir jetzt keinen umfassenden Einblick verschaffen, das war ja nur ein kurzer Rundgang in der Gruppe, aber dass halt wirklich versucht wird, alle verfolgten Gruppen mit einzubeziehen. Und da steht halt beispielhaft ein Kasten der Arolsen Archives im ersten oder im zweiten Stock, weiß nicht mehr genau, oben, das ist so ein blauer Kasten. Und die hatten auch hier schon mal auf dem Platz der alten Synagoge eine Ausstellung. Das sind so Alltagsgegenstände von Ermordeten, Verfolgten oder vielleicht sogar auch Überlebenden. Und in diesem Fall war es halt ein Mensch, der wegen der als Berufsverbrecher sogenannter verfolgt wurde. Und das war eine Gruppe, die auch noch total also wenig erforscht ist, weil das total schambehaftet ist. Also das waren ja Leute, die wegen kleinerer Delikte in Haft waren, dann teilweise direkt ins KZ kamen. Und das stand so beispielhaft dafür. Und was ich natürlich auch total, also was ich sehr gelungen fand, ist tatsächlich der Gedenkraum. Und das ist ja wirklich so, weil dieser Ort ja auch diesen historischen Bezug hat, ne? Das war das Verkehrsamt 1936 der Nazis. Und dieser Raum vom AK-Gedenken, also von Betroffenen und Angehörigen der Überlebenden und der Opfer mitgestaltet wurde, war das wirklich so, also man kommt da rein und wenn man das dann auf sich wirken lässt und jeder Mensch, der nur ansatzweise Empathie hat, ist dann so, okay, wow, das ist krass, weil da stehen halt über 1000 Namen von ermordeten Menschen und du kannst dann in diesen Kubus gehen, das ist so begehbar und dann siehst du halt den Himmel oben auch. Und dann kommen dann auch Fotos, Privataufnahmen, keine TäterInnen-Fotos von den ermordeten Menschen, wo noch natürlich ganz viele Leerstellen auch sind und wo auch Julia Wohlrapp gesagt hat, dass das Ganze auch immer noch sukzessive erweitert wird, also auf dem laufenden Stand der Forschung eben bleibt, so dass die Namen ergänzt werden, dass Leute auch aufgerufen sind, so irgendwie, wenn sie Bezug zu den Menschen haben, dass sie die, wenn sie, weiß ich nicht, vielleicht die irgendwie kennen oder Angehörige haben, so dann auch da noch Informationen dazugeben. Das fand ich irgendwie cool, weil das so ein offenes Konzept ist. Ja.
Du hast den Anspruch angesprochen, wirklich die verschiedenen Opfergruppen mit einzubeziehen. Den Anspruch gab es ja auch in der Entstehungsphase des NS-Doku-Zentrums. Was ist dein Eindruck? Ist das Ganze gelungen? Gab es Leerstellen? Gab es irgendwelche Misstöne?
Die Leerstellen gibt es sicher noch. Also da betont Julia Wohlrapp auch immer noch, dass es diese Leerstellen gibt. Allein diese Fotos, die dann einfach leer, also wie gesagt, in diesem Kubus, in diesem Gedenkraum sind halt Projektionen drin und da sind dann Fotos, so ausgeschnittene Projektionen, die einfach leer sind. Und das steht ja eigentlich sinnbildhaft für diese Leerstellen, dass da noch voll viel einfach ungeklärt ist. Wer waren denn diese Menschen, die da ermordet wurden, die hier aus dem Raum Freiburg kamen? Klar, also wie gesagt, ich habe nur diesen Rundgang, der relativ oberflächlich war, jetzt mitgemacht, konnte mir jetzt kein umfassendes Bild machen, werde ich noch, aber ich denke schon, dass da gerade auch im Gedenkraum, da stehen Menschen, jüdische Menschen, Sinti-Roma, neben Menschen mit Behinderung, neben Menschen, die wegen Paragraph 175 verfolgt wurden oder als sogenannte Berufsverbrecher oder ZwangsarbeiterInnen missbraucht wurden. Also ich glaube, dass die schon, also wie gesagt, der Anspruch ist hoch, ja. Und ich glaube, dass dem auch versucht wird, natürlich nach den Möglichkeiten, die dieses kleine Team hat von 4 Personen, noch dem gerecht zu werden. Aber ja, das wird sich auch noch zeigen, denke ich mir.
Und das Ganze, entnehme ich deinen Ausführungen jetzt, ist, das wird so an Einzelschicksalen auch, die werden da nochmal dargestellt.
Das Ding ist halt, der Anspruch war auch die, also eben gerade die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und natürlich sind das alles Einzelschicksale, ja, klar.
Du hast es auch schon etwas erwähnt. Das Ganze ist in Zeitabschnitte gegliedert. Die Zeit vor dem Nationalsozialismus, ich glaube, los geht es um 1918. Genau. Ja. Weiß nicht, der kurze Eindruck, hat das gereicht, um zu sagen, irgendwie da konnte man so ein bisschen den Aufstieg des Nationalsozialismus irgendwie schon so ein bisschen in Freiburg auch nachvollziehen?
Ansatzweise ja. Also es hat auch sehr regionalen Bezug, das finde ich auch gut. So, das schafft Nähe, wie es auch gesagt wurde, ne? Also, was ist hier passiert, weil Freiburg sich ja lange so sehr reingewaschen hat irgendwie von dieser dunklen Vergangenheit. Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt Julia Wohlrab zitieren würde, das kann auch alles nur Anstöße geben und ist alles noch Work in Progress sozusagen. Also die Baustelle geht auch noch weiter, hat auch der Baubürgermeister gesagt. Und ja, und diese Leerstellen, wie gesagt, sind auch immer noch, werden auch immer noch bearbeitet. Also das ist noch nicht vorbei.
Ein weiterer Zeitabschnitt wäre dann nach dem Nationalsozialismus ja auch die Frage der Kontinuitäten. Das ist ja immer so ein schwieriges Thema. Ich meine, auch wer jetzt irgendwie die Stadtrundgänge zum Beispiel von Rüdiger Winkle mitgeht, erfährt da irgendwie relativ viel auch, was Zwangsarbeit angeht, dass auch viele Freiburger Betriebe das gar nicht so aufgearbeitet haben. Aber natürlich immer mal wieder gibt es auch Infos, die man vorher überhaupt nicht hatte, von sogenannten Arisierungen. Wird denn sowas auch dargestellt, was ja durchaus auch mal in der Stadtgesellschaft für ein bisschen Ärger sorgen kann?
Also da fand ich, wie gesagt, oben gut, dass da eben aktuelle Fälle von rassistischen Vorfällen und eben auch Initiativen, die dagegen arbeiten, ihren Platz haben. Es gibt auch, also es gibt ja die LPB, die Landesstelle für politische Bildung, ist ja auch im Haus tatsächlich. Und da gibt es auch LehrerInnen-Fortbildung, die hatten jetzt schon irgendwie wohl eine. Also das ist natürlich gerne was, was gerne ausgeblendet wird, ja. Aber ich finde, Julia Wohlrab findet da auch immer treffende Worte für das, ja, was an strukturellen Missständen einfach noch da ist, was Rassismus auch begünstigt. Und das findet da auch, wenn auch einen kleinen Platz, aber glaube ich, also jetzt mir, die, wie gesagt, das war ein sehr oberflächlicher Rundgang, glaube ich, findet da auch so seinen Platz. Was ich noch sagen wollte, die Gertrud-Luckner-Bibliothek hat da auch einen kleinen Platz. Die ist auch offen zugänglich, also auch für Schülerinnen und Schüler. Das fand ich auch irgendwie ganz cool, so, weil das ja eine Widerstandskämpferin war.
Mehr.
Falls es deine Frage beantwortet.
Mehr zu Gertrud Luckner gibt es, glaube ich, auch in einem Vortrag an diesem Wochenende zum Eröffnungswoche. Allerdings sind viele Vorträge schon ausverkauft oder eigentlich die abendlichen Veranstaltungen sind schon ausverkauft. Die Dauerausstellung ist aber jetzt ja mit freien Eintritt erfreulicherweise frei zugänglich. Ja, du hast die Landeszentrale für politische Bildung angesprochen. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon mal berichtet, dass da teilweise auch so eine Befürchtung gab. Wie ist das denn? Es soll da einen Gedenkraum geben. Du hast gesagt, den findest du in der Gestaltung sehr gelungen. Der Gedenkraum ist, glaube ich, auch aufgeteilt. Es gibt auch einen Bereich extra nochmal zum Gedenken an die ermordeten Jüdinnen und Juden. Wie ist das denn dann, wenn direkt nebenan eine Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung, die ja überparteilich ist, stattfindet, wo auch ein AfD-Redner beteiligt ist? Gab es da irgendwie ein Statement
dazu? Da gab es kein Statement dazu. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nur den Pressebetreuer-Menschen kurz darauf angesprochen und ich glaube, der hatte sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube, da müssen wir die Landeszentrale einfach selber nochmal anfragen, wie die dazu steht. Weil ich glaube, es war also die erste Reaktion, was ich von den Menschen jetzt bekommen habe, ja, da ist ja noch nicht so großes Aggressionspotenzial. Ich glaube, es ging eher so um die befürchteten Angriffe, die natürlich auch, also was natürlich auch denkbar ist, und weniger um das, dass die Landeszentrale eben keine Partei abweisen darf. So. Wird sich zeigen. Kann man nochmal nachfragen? Kann ich nicht beantworten.
Ja. Wir werden da, denke ich, dranbleiben. Vielleicht
Vielleicht, genau, das ist vielleicht auch noch ein gutes Stichwort, wenn du sagst, weil dass dieses Gedenken für die ermordeten Menschen während des NS-Terrors neben einer potenziellen Veranstaltung mit potenziell faschistoiden Parteien eben stattfindet. Das steht für dieses Nebeneinander, was Julia Wohlrapp auch so schön bezeichnet hat, was diese Ausstellung eben als Anspruch hat von der sogenannten Normalität, die ja weiter geherrscht hat, und der Verfolgung und damit eben auch der einhergehenden Ignoranz und das Wegsehen, was halt die Mehrheitsbevölkerung einfach ja so betrieben hat und das damit auch zugelassen hat. Ja, vielleicht ist das ein gutes Schlusswort.
Ja, soweit der Bericht meiner Kollegin Maike zur Eröffnung des NS-Doku-Zentrums.
Der Aufenthaltsplatz für UserInnen auf dem ehemaligen Parkplatz an der Stefan-Meyer-Straße wird voraussichtlich bestehen bleiben. Dazu habe ich einen Kommentar verfasst. In einer Drucksache in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Gemeinderats spricht die Stadtverwaltung von einer positiven Bilanz. Es gäbe keine Anwohnerbeschwerden und mit der Gewerbeschule stünde man im regelmäßigen Austausch. Damit konnten auch einige konservative Befürchtungen erstmal nicht bestätigt werden. Es gibt durch den neuen Aufenthaltsplatz gegenüber von der Richard-Fehrenbach-Schule keinen Drogenhandel dort und es gibt auch keine UserInnen, die durch die Schule wandeln. Dies scheint im Nachhinein ein von Vorurteilen getränktes Hirngespinst gewesen zu sein. Selbst die Polizei zieht eine positive Bilanz. Im Vorhinein hatte die Polizei gegenüber dem SWR noch angekündigt, den Platz regelmäßig auf Drogen kontrollieren zu wollen. Dies scheint aus polizeilicher Sicht nicht von Erfolg gekrönt zu sein. Der neue Aufenthaltsplatz an der Stefan-Meyer-Straße scheint ja wohl ein voller Erfolg zu sein. Der Pergola-Platz, der ja im Ersatz zum weggentrifizierten Aufenthaltsplatz an der Ecke Rosastraße-Rotteckring entstanden ist, ist nun verwaist. Kaum UserInnen nutzen ihn. Er ist zu klein und kaum vor Sonne geschützt. Da momentan aber vor allem aufputschende Drogen, wie zum Beispiel Crack, in der Szene vorherrschend sind, sind Platz, Ruhe und Schatten aber extrem wichtig. Deshalb haben sich UserInnen letzten Spätsommer vor allem, als der Pergola-Platz eingeweiht wurde, in die umliegenden Einfahrten und Hauseingänge verteilt. Das hat wiederum AnwohnerInnen nicht so gut gefallen, was in zahlreichen AnwohnerInnenbeschwerden mündete, die man als Stadtverwaltung ja nicht einfach ignorieren konnte. Man fragt sich also, hätte man sich das nicht denken können? Der Pergola-Platz war von Anfang an nicht den Ansprüchen der Szene gerecht. Jetzt hat man einen Aufenthaltsplatz, der zwar viel genutzt wird, jedoch nicht mehr in unmittelbarer Nähe zum Kontaktladen der AWO und dem Drogenkonsumraum ist, was auf keinen Fall optimal zu sein scheint. Zudem liest sich die Drucksache der Stadtverwaltung wie ein fieses Gentrifizierungsvorhaben. Es wird vom Käfig gesprochen. Das war die abwertende Bezeichnung für den vorherigen Aufenthaltsplatz. Dass damit eine Abwertung und Entmenschlichung der UserInnen, die den Platz nutzen, einhergeht, scheint nicht so wichtig zu sein. Im Kontext vom Kolombi-Park wird von Attraktivierung, einer Nutzbarkeit, Fehlnutzung oder Potenzial gesprochen. Man wolle den Kolombi-Park besser machen, so heißt es. Es wird hier ganz klar unterschieden zwischen früher ein unattraktiver Park, in dem Drogen konsumiert werden, und nach der Umsetzung der Pläne der Stadtverwaltung, wo eine innerstädtische grüne Oase versprochen wird. Also eine harte Gentrifizierung des Parks. Man hat mit der jetzigen Situation irgendwie doch ungewollt geschafft, was man im Vorhinein eigentlich nicht wollte. Die Szene aus der Innenstadt verbannen. Das sollte mit dem von Anfang an zum Scheitern verurteilten Pergola-Platz eigentlich verhindert werden. Mit einem Beschluss, den Pergola-Platz zu schließen, würde man ein Zeichen der Verdrängung setzen. Das sollte in meinen Augen auf keinen Fall passieren. Der Pergola-Platz soll jetzt auch erstmal bis frühestens September 2025 offen bleiben. Auch wenn das Gefühl entsteht, der Gemeinderat tut alles, um die Situation bestmöglich zu handeln, wurde die Szene doch irgendwo aktiv aus dem Kolombi-Park und damit aus der Innenstadt vertrieben. Die angedachte Alternative war von Anfang an nicht ausreichend. Und jetzt sind Kontaktladen und UserInnen weiter voneinander entfernt. Mit sehr viel Zynismus gesagt, der Weg ist frei. Für die aus Sicht der Verwaltung bitter nötige Verschönerung des Kolombi-Parks.
Das Verwaltungsgericht Freiburg hat Urteilsgründe in einer Pressemitteilung zu den Kommunalwahlen 24 mitgeteilt. Die in der Stadt Freiburg bei der Kommunalwahl 2024 gehandhabte Praxis, leere Stimmzettel aus einem perforierten 20-Listen-Block zu entfernen, um die Auszählung zu erleichtern, ist nach Überzeugung des Verwaltungsgerichtes Freiburg nicht rechtskonform. Zitat: Das Heraustrennen und Entsorgen von unveränderten Stimmzetteln aus im Ganzen abgegebenen Stimmzettelblöcken verstoße gegen wesentliche Vorschriften der Kommunalwahlordnung, insbesondere gegen § 37 Absatz 2 Satz 2 Kommunalwahlordnung. Diese Regelung schreibe vor, dass mehrere in einem Stimmzettelumschlag enthaltene Stimmzettel miteinander zu verbinden seien. Dazu zählen auch unveränderte Einzelstimmzettel. Dies diene der Nachprüfbarkeit des Wahlergebnisses und sei daher im Hinblick auf Sinn und Zweck der Vorschrift geboten. Nur wenn sämtliche Stimmzettelumschlag enthaltenen und in der Folge aufzubewahrenden Stimmzettel noch vorliegen, könne verlässlich überprüft werden, ob die Stimmzettel etwa mehr gültige Stimmen enthalten, als der Wähler habe, oder etwa einen unzulässigen Zusatz oder Vorbehalt enthalte. So, Zitat Ende. Da die Verhandlung aber keinerlei Anhaltspunkte ergeben habe, dass es zu Manipulationen gekommen sei, die das Wahlergebnis konkret betreffen, konnte der Primus der Liste Spitz jedoch keinen Erfolg verbuchen. Warum nicht? Zitat wiederum: Weil es an der weiteren Voraussetzung eines möglichen ursächlichen Zusammenhangs zwischen Wahlfehler und Wahlergebnis fehle. Eine konkrete und nach der Lebenserfahrung nicht ganz fernliegende Möglichkeit der Beeinflussung des Wahlergebnisses lasse sich nicht feststellen. Die sich aus dem Heraustrennen und Entsorgen von unveränderten Stimmzetteln ergebenden Wahlfehler beeinträchtigen allein die Überprüfbarkeit des Wahlergebnisses. Dass es bei der Auszählung tatsächlich zu Fehlern oder Manipulationen gekommen sei, behauptet der Kläger nicht. Er trage vielmehr selbst vor, einen solchen Fall nicht beobachtet zu haben, obwohl er nach seinen eigenen Angaben mehr als 10 Stunden die Auszählung intensiv beobachtet habe und noch weitere 4 Wahlbeobachter bei der Auszählung anwesend gewesen seien. Sein Vortrag, das Wahlergebnis könnte falsch ermittelt worden sein, erschöpfe sich damit im bloßen Hegen eines Verdachtes. Zitat Ende. Spätestens bei den nächsten Kommunalwahlen wird die Stadt die Rechtsüberzeugung des Gerichtes, dass ein in einem Block aller Listen, also auch der unausgefüllten Stimmzetteln, die in den Stimmumschlag eingeführt wurden, beisammen bleiben müssen, zwingend zu beachten haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim angefochten werden. Im Bericht zur mündlichen Verhandlung schrieb ich damals, Zitat: Weder Spitz noch seine 4 weiteren Wahlbeobachter am Auszählungstagen konnten stattdessen für die Verletzung gesetzlicher Wahlpflichten Tatsachen anführen. Dies ist insofern jetzt nicht richtig angesichts der Rechtsauslesung der Kammer des Verwaltungsgerichts Freiburg zu § 37 Absatz 2 Satz 2 Kommunalwahlordnung, ist nämlich diese Behauptung zu korrigieren. Die Praxis des Zerreißen leerer Stimmzettel nach ihrer Aussonderung ist demnach ein Rechtsfehler, der geeignet ist, die Überprüfung zu erschweren. Nur das Fehlen weiterer konkreter Tatsachen bzw. Feststellungen, die für die Feststellung der Nichtigkeit des Wahlergebnisses erforderlich wären oder sind, wie es vom Kläger gewollt war, rettet die Gültigkeit des Wahlergebnisses der Kommunalwahl in Freiburg im Jahre 2024.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am 27. März 2025 bei Radio Dreieckland und der 2,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Kann's ja wohl nicht sein. Nein! Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!